SRF 1.
Ist 12.30 Uhr. Rendezvous, die Abstimmungssendung des Schweizer Radios. Das Stimmvolk sagt laut Trendrechnung klar Nein zur Begrenzungsinitiative. Die Kampagnenleiterin und SVP-Nationalrätin Esther Friedli gibt sich aber noch nicht geschlagen. Sie sagt jedoch:
Ich glaube, wir haben eine gute Kampagne gemacht, aber es war auch eine schwierige Kampagne. Der Abstimmungstermin wurde ja verschoben und aufgrund auch der ganzen Corona-Maßnahmen konnte der Abstimmungskampf nicht so durchgeführt werden, wie wir ihn in der Vergangenheit jeweils gemacht haben.
Anders sehen das die Gegner der Initiative, wie FDP-Nationalrätin Christa Markwalder.
Ich bin sehr erleichtert, dass die Stimmbevölkerung erneut die Personenfreizügigkeit unterstützt und legitimiert, ihren Wert erkannt hat, auch dass dies eine liberale Errungenschaft ist, dass die Schweiz von der Personenfreizügigkeit profitiert hat und dass es auch dass die Umsetzung des Parlaments, wie wir die Masseneinwanderungsinitiative umgesetzt haben, legitimiert.
Zudem zeigt der Trend, die höheren Kinderabzüge werden abgelehnt und der Vaterschaftsurlaub problemlos angenommen. Im Abstimmungsstudio Brigitt Kramer. Guten Mittag. Wir haben also bereits erste Trends. Jetzt wollen wir natürlich wissen, ob es weitere Fakten und Zahlen gibt zu den heutigen Vorlagen. Raphael von Matt im Rechenzentrum in Zürich. Ist das der Fall?
Wir haben keine weiteren Trends zu den anderen Vorlagen, aber wir haben Hochrechnungen aus dem Nein-Trend zur Begrenzungsinitiative. Ist eine Hochrechnung geworden. Das heisst, wir wissen jetzt, wie deutlich die SVP-Initiative abgelehnt wird. Bei mir ist Urs Biri vom Forschungsinstitut GFS Bern. Nennen Sie uns diese Zahl. Wie deutlich wird das Nein?
Das Nein ist tatsächlich so deutlich wie erwartet. Wir gehen im Moment von 63% Ablehnung aus.
63% Nein, also wirklich deutlich. Wie ist dieses Resultat in dieser Deutlichkeit zu erklären?
Schlussendlich hat die SVP sehr gut ihre eigene Klientel, ihr Potenzial von rechtskonservativen Kreisen in der Schweiz mobilisieren können, augenscheinlich aber nicht darüber hinaus. Und entsprechend scheiterte es am Schluss klar.
Es war ja eine breite Front, die sich gegen diese Initiative gestellt hat. Im Abstimmungskampf wurde immer wieder thematisiert, dass die Personenfreizügigkeit, bei der es ja bei dieser Initiative geht, auch negative Folgen zeitigt. Höhere Immobilienpreise oder Fälle von Lohndumping zum Beispiel. Die SVP hat diese negativen Folgen eigentlich immer wieder betont, deutlich gemacht. Weshalb ist sie damit nicht durchgedrungen bei einer Mehrheit?
Wenn das Schweizer Volk Europa beurteilt, beurteilt es zwei Aspekte. Auf der einen Seite die wirtschaftlichen Vorteile der bilateralen Verträge. Und hier ist die Meinung klar positiv seit Jahren. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass die Personenfreizügigkeit in der Schweiz umstritten ist. Das ist auch jetzt so, auch wenn das Urteil auf den ersten Blick deutlich andere Züge nimmt. Aber es bleibt im Hintergrund eine Kritik an dieser Personenfreizügigkeit. Und sie ist quasi das Schicksal, wenn ich dem so sagen darf, dass man mitkauft, wenn man die Bilateralen weiterhin wünscht. Und genau dies geschieht im Moment deutlich.
Eben da gibt es ja, was Sie ansprechen oder jetzt nicht deutlich angesprochen haben, aber im Hintergrund gibt es ja diese Guillotine-Klausel, dass eben die Personenfreizügigkeit mit anderen Abkommen verknüpft ist. Also letztlich ist einfach der bilaterale Weg, das will die Mehrheit der Bevölkerung.
Der bilaterale Weg ist sehr unumstritten in der Schweiz, auch das seit Jahren. Und das ist im Kern der Wunsch in der Bevölkerung. Die Bevölkerung will nicht weitergehen, das zeichnet sich immer wieder ab. Sie will aber garantiert nicht hinter diesen Punkten zurück und lehnt entsprechend auch Vorstöße in eine quasi reduzierende Richtung auch ab.
Und wenn wir jetzt das Ganze einordnen, wie sehr ist es eigentlich eine Niederlage für die SVP und wie sehr ist es ein Sieg für die geeinte Gegnerschaft?
Ich glaube, es ist tatsächlich beides. Es ist ein Sieg, weil es der Gegnerschaft wieder einmal gelungen ist, Netzwerke auszulegen und uns gemeinsam in einer grossen Breite gegen die Vorlage einzutreten. Es ist aber auch eine Niederlage der SVP, weil es eben nicht gelungen ist, über das eigene Potenzial heraus zu mobilisieren.
Noch ganz kurz, Urs Biri, die Hörerinnen und Hörer möchten wissen, wie es mit den Kampfchats ausgeht. Sie haben da noch keinen Trend. Was ist da das Problem?
Keine Trendaussage möglich, das ist im Moment die Botschaft. Das heißt nichts anderes, als dass es knapp wird. Das ist vielleicht auch ein bisschen knapper, als man ursprünglich erwartet hat. Es ist im Moment noch beides möglich und entsprechend können wir noch nichts dazu sagen.
Wir bleiben dran. Besten Dank, Urs Bieri.
Rafael von Matzi ist heute für uns im Rechenzentrum von GFS Bern in Zürich. Wir ordnen diese erste Hochrechnung zur Begrenzungsinitiative gleich mit Gegnerinnen und Befürwortern ein. Nach weiteren Meldungen jetzt mit Nina Gigax.
Eine konservative Juristin soll den freien Posten am obersten Gerichtshof in den USA übernehmen. Präsident Donald Trump hat Amy Coney Barrett für das Amt nominiert, trotz Protest der Demokraten. In gut zwei Wochen könnte Barrett im Senat angehört werden. Damit wäre eine Wahl ans oberste Gericht noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November möglich. Bisher war die liberale Richterin Ruth Bader Ginsburg auf diesem Posten. Sie starb letzte Woche 87-jährig. Beschuss, Luftangriffe, zerstörte Panzer. In der Konfliktregion Bergkarabach ist es zu Kämpfen gekommen zwischen den verfeindeten Ländern Armenien und Aserbaidschan. Die aserbaidschanische Stadt Stepanakert sei beschossen worden, teilten die Behörden in Bergkarabach mit. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld für die Gefechte. Armenien hat unterdessen den Kriegszustand ausgerufen. Um die südkaukasische Region streiten sich Armenien und Aserbaidschan seit Jahren. Trotz verschärfter Corona-Lockdown-Maßnahmen in Israel haben am Abend tausende Menschen in verschiedenen Städten gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu protestiert. Laut Medienberichten trugen die meisten Demonstrierenden Masken und hielten Abstand. Netanyahus Gegner werfen ihm vor, den erneuten Anstieg der Corona-Infektionen auszunutzen, um demokratische Rechte wie das Demonstrationsrecht einzuschränken. Netanyahu hatte die Proteste zuvor als, Zitat, Brutstätten des Virus bezeichnet. Ein Demonstrationsverbot brachte er aber bisher nicht durchs Parlament. Das Wetter im Westen: bleiben die Wolken heute Nachmittag zahlreich und stellenweise ist es nass. Sonst zeigt sich teilweise die Sonne, am häufigsten im Osten und im Süden. Morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt. Die Temperatur erreicht je nach Sonnenschein zwischen 10 und 15 Grad und im Süden morgen bis 20 Grad. Die Zeit, es ist 12.37 Uhr.
Und wir sind zurück im Abstimmungsrendezvous. Zustimmung zeichnet sich also ab zur Begrenzungsinitiative. Grund zur Freude beim Komitee Ja zur Sicherheit, dass sich für ein Ja für diese Vorlage, nein, da bin ich jetzt komplett verwirrt. Wir geben zu Tobias Gasser mit Stimmen von Gegnern der Vorlage.
Genau, bei mir ist wieder Lorenz Hess, Nationalrat BDP aus dem Kanton Bern. Ja, hier wartet man auch auf den Trend, die Nervosität steigt. Urs Bieri von GFS hat gesagt, es wird knapp. Sind Sie eigentlich davon ausgegangen, dass das eine normale Armeevorlage ist, die es eigentlich schwer haben vor dem Volk?
Nein, ich bin eigentlich jetzt aktuell ein bisschen überrascht, dass es so knapp ist. Es war klar, dass es nicht das ganz große Resultat wird. Hat die Corona, die Krisenzeit, die Verwendung der Finanzen und so weiter, das spielt alles mit. Aber dass es knapp wird, hätte ich nicht gedacht. Und wir sind jetzt sehr gespannt, wie das kommt.
Aber wenn man die Parteien anschaut, die die Vorlage unterstützen, dann ist klar, Mitte, Rechts unterstützen diese Beschaffung des Kampfjets, eines neuen Kampfjets. Wieso haben Sie jetzt das Gefühl, dass es trotzdem auch, vielleicht auch, dass es auch die Mitte da die Unterstützung nicht gegeben hat?
Gut, vorab bin ich immer noch zuversichtlich, dass das klappen wird. Es wäre eine große Überraschung, wenn das nicht klappen wird. Und wenn jetzt man Gründe sucht, gerade für den knappen Ausgang, denke ich, einer ist tatsächlich, dass es nicht ganz überall gelungen ist, zu erklären, dass eben die finanziellen Mittel aus der Armee Schatulle, um es salopp zu sagen, also aus dem Armeebudget kommen und nicht in der Wirtschaft dann sonst fehlen. Und weil man das nicht überall flächendeckend vielleicht hat rübergebracht, denken die Leute, ja, in Zeiten von Corona und dann sich bahnender Wirtschaftskrise kaufen wir nicht so teure Jets. Das könnte ein Grund sein für die Knappheit, die sich im Moment abzeichnet.
Sie sehen also den Hauptgrund bei den beiden Auswirkungen der Pandemie.
Ja, wenn wir sehen jetzt, dass zum Beispiel die Begrenzungsinitiative klar abgelehnt wird, dort weiß man, glaube ich, einigermaßen, dass die Leute sagen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten keine Experimente oder für viele Leute keine unnötigen Ausgaben.
Wenn wir jetzt vielleicht noch einen Blick nach vorne vornehmen, was heißt jetzt das, dieses allenfalls knappe Resultat, muss man dann auf die Gegnerinnen und Gegner zugehen? In der Vorlage steht maximal 6 Milliarden, aber man könnte auch darüber diskutieren, ob es wirklich 30 bis 40 Jets braucht. vielleicht würde die Hälfte auch reichen, wenn es jetzt knapp reichen würde.
Gut, als Co-Präsident des Komitees wünsche ich mir ein klares Resultat. Das wünschen alle, die hier dafür sich eingesetzt haben. Aber in dieser Frage glaube ich sagen zu dürfen, dass wir dann am Schluss nicht noch die Prozente gegeneinander ausspielen müssten. Hier geht es darum, Beschaffung, ja, nein. Die Vorlage war klar und da ist ein Ja und ein Nein.
Also keine Anpassungen bei der Anzahl von Flieger, die man dann allenfalls beschaffen würde.
Ja, wenn man dann anfangen würde, abhängig von Prozentzahlen die Mitbestimmung zu quantifizieren und von wem immer der da mitsprechen würde, dann sind wir genau wieder dort, wo wir schon mal bei der früheren Abstimmung waren. Dann wird über Typen diskutiert und das von mehreren Millionen Leuten, die sich da nicht auskennen. Alle wollen mitreden und über Typen diskutieren. Das wäre fatal. Wir haben diese Vorlage jetzt anders aufgegleist und wenn sie durchkommt, was ich immer noch überzeugt bin, dann ist das klar.
Gut, besten Dank, Herr Hess.
Ja, und spannend bleibt es bei der Vorlage über die Beschaffung neuer Kampfjets. Wollen wir hören, was auf der anderen Seite gerade die Stimmung ist. Die Gegner haben sich im Berner Kulturzentrum Proger versammelt. Dort bei Andrea Jacki steht nun die ehemalige Grünen-Präsidentin, Nationalrätin Regula Ritz.
Regula Ritz, als wir vorhin Urs Bieri zugehört haben, haben Sie geklatscht, als er gesagt hat, kein Trend möglich im Moment und es werde knapp.
Ja, das ist sensationell. Man ist immer klar davon ausgegangen, dass diese Kampfjets-Beschaffung ohne Probleme passieren wird, weil es sind genau zwei Parteien, die das Referendum unterstützen, nämlich die Grünen und die SP. Und wenn wir jetzt hören, dass es sogar zu einem knappen Resultat kommen könnte, ist das eine Sensation und ein klares Misstrauensvotum an Viola Amherd und all diese Kampfjet-Befürworter.
Wie würden Sie es analysieren? Wir haben vorhin Herr Hess gehört, er hat gesagt, vielleicht eben doch die Finanzen. Würde es daran liegen?
Also sicher die Finanzen, das haben wir schon bei der Abstimmung über den Grippen gesehen. 2014 wurde die Referendumsabstimmung dort ganz klar ging an die Gegner der Beschaffung von Kampfflugzeugen, die erst noch nicht einmal klar schon bereits austariert waren. Also heute zum Beispiel ist es klar, dass diese Grippen immer noch nicht flugfähig ist und das Grippenkampfflugzeug, das man 2014 der Bevölkerung empfohlen hat, das wurde jetzt bei dieser Beschaffung, die jetzt möglicherweise ansteht, sogar ausgeschlossen aus der Auswahl. Also das zeigt, es ist auf der einen Seite das Geld, auf der anderen Seite die sicherheitspolitischen Prioritäten, die an ganz anderen Orten liegen, als an den Problemen, die man mit Kampfjets lösen kann. Und das Dritte ist, dass diese Kampfjets-Beschaffungen sehr, sehr schwierig sind. Das hat man auch im Ausland immer wieder gesehen. Sie sind mit Korruption oft verbunden und vor allem mit großen technischen Risiken.
Trotzdem war ja in den Trendumfragen jetzt im Vorfeld, gab es eine klare Zustimmung zu diesem Kredit für Kampfjets. Was denken Sie, hat Frau Amherd jetzt doch noch etwas falsch gemacht am Schluss?
Es war von Anfang an klar, dass die Sicherheitslage halt eben nicht mit Kampfjets gelöst werden kann. Wir haben riesige Probleme, vor allem in den Umweltfragen, die ganze Klimakrise, die Krise der Biodiversität. Wir haben auch, wenn es jetzt um die militärische Sicherheit geht, andere Prioritäten, Cyberprobleme zum Beispiel. Und all das kann mit diesen Kampfjets nicht gelöst werden. Ich glaube, das hat die Bevölkerung im Laufe der Debatte viel klarer erkannt und 6 Milliarden etwas investieren, das man dann am Schluss gar nicht so brauchen kann. Das war doch hoffentlich zu viel.
Ganz zum Schluss noch, die Gegenseite hofft natürlich, dass es doch noch ein Ja geben wird, sollte es so sein. Und sollte der Bundesrat, der ja dann über die Beschaffung des Typs entscheidet, sich für einen amerikanischen Typus entscheiden, da könnte man das eine Initiative dagegen lancieren. Würden Sie das? Gibt es da schon Pläne im Hintergrund?
Wir müssen jetzt die Risiken abschätzen, die bei einem Ja im Raum stehen. Das ist auf der einen Seite Kostenüberschreitungen, auf der anderen Seite ist die Gefahr wirklich da, dass die Schweiz Kampfjets kauft, die dann von den Produzenten überwacht werden, zum Beispiel von den Amerikanern. Und dieses Risiko müssen wir ausschließen. Und da werden wir noch einmal ganz intensiv darüber diskutieren, wie wir es verhindern können.
Das heißt eben eventuell mit Initiative.
Ja.
Besten Dank, Regula Ritz.
kein Trend bei den Kampfjets. Das hat Befürworterinnen und Gegnern noch einmal die Möglichkeit gegeben, die wichtigsten Argumente auf jeder Seite zusammenzutragen. Bei mir im Studio jetzt Priscilla Imboden. Sie begleiten diese Vorlage heute für uns und haben auch schon den Abstimmungskampf verfolgt. Ist das für Sie überraschend, dass jetzt da kein Trend vorliegt, dass das so spannend wird?
Ja, das ist es. Und ich muss sagen, die Nervosität des Befürworters vorhin und auch die Hoffnung der Gegnerin des Kampfjet-Kaufes ist verständlich. Die Umfragen im Vorfeld zeigten ein deutliches Bild, ein deutliches Ja für den Kauf neuer Kampfflugzeuge. Deshalb ist es doch etwas überraschend, dass jetzt noch keine Trendaussage jetzt vorliegt. Das bedeutet aber nicht, dass es dass sich der Trend kehrt und dass es ein Nein geben wird. Aber es deutet auch doch darauf hin, dass das Resultat knapper werden könnte als erwartet, was erstaunlich ist, denn wir haben hier isoliert die linken Parteien, die gegen diesen Kauf des Kampfjets kämpfen, mit der XOA zusammen, der Gemeinsam für eine Schweiz ohne Armee, und die machen in der Regel höchstens ein Drittel der Wählerstimmen aus. Also das wäre wirklich eine große Überraschung.
Danke, Priscilla Imboden. Ja, klar, fällt das Verdikt aus bei der Begrenzungsinitiative. Dort haben wir sogar bereits eine erste Hochrechnung. Gemäß dieser sagen 63% Nein. Wie reagieren die Befürworterinnen und Befürworter? Ivan Santoro ist für uns im Restaurant Pöstli in Rotrist, wo sich die SVP zum Abstimmungshöck eingefunden hat.
Ja, und bei mir ist jetzt SVP-Präsident Marco Chiesa. Wir haben es gehört, die Begrenzungsinitiative wird laut der ersten Hochrechnung mit über 60% deutlich abgelehnt. Was heißt das für Sie als neuer SVP-Präsident? Sie starten gerade mit einer wuchtigen Niederlage. Wie hart trifft Sie das?
Nein, das war für uns ganz klar, dass es war ein Kampf David gegen Goliath, aber es ist ein Kampf nicht nur für unsere Partei, sondern für unser Land. Ich denke schon, dass auch in Zukunft eine maßlose Einwanderung muss noch thematisiert sein. Wir wollen gar nicht eine 10 Millionen Schweiz, und wir wollen auch die Ländervorrang für die Leute, die hier leben. Und wir werden sehen, heute haben wir auch eine besondere Lage mit dieser Corona-Krise, denke ich schon, dass ja, es hat eine Rolle gespielt.
Aber wenn Sie sagen, das ist ein Kampf David gegen Goliath, dasselbe haben Sie ja bereits 2014 gesagt bei der Masseneinwanderungsinitiative, damals aber gewonnen, jetzt ist aber der Unterschied 15, fast 20%. Was ist denn da passiert? Was ist da falsch gelaufen?
Ja, ich denke schon, dass wir sind in dieser schwierigen Lage, wo viele Leute in Kurzarbeit sind. Die Wirtschaft hat viele Fragen gestellt, was wird in Zukunft sein, und es hat sicher eine Rolle gespielt in dieser Sinne, diese Verunsicherheit, und unsere Gegner sind auch sehr, sehr gut gewesen, um eine zusätzliche Verunsicherheit über eine Verunsicherheit zu bringen.
Heute hat das Stimmvolk deutlich Ja gesagt zu den Bilateralen und auch zur Personenfreizügigkeit. Ihr Kernthema Europa, Ausländerthemen scheint nicht mehr zu ziehen. Die SVP, das passt ein bisschen vielleicht heute dazu, hat einen schlechten Lauf, verliert bei den Wahlen, verliert bei Abstimmungen. Was heißt das als Konsequenz für die Zukunft? Müssen Sie sich die Prioritäten anders setzen?
Ich denke schon, dass nach diesem Abstimmungskampf wird es eine zusätzliche Herausforderung kommen. Das heißt Rahmenabkommen. Der Druck über unser Land wird sicher steigen von Brüssel. Sie wollen unbedingt diese Rahmenabkommen, und wir werden sehen, wie alle die Bundesräte sich bewegen wollen und die Partei sich bewegen wollen, weil ich habe schon gelesen und gehört, etwas vernünftiger von Ex-Bundesrat Jon Schneider-Ammann, er hat klar gesagt, dass es kommt in Frage unsere Souveränität.
Besten Dank für den Moment, Marco Chiesa, SVP-Präsident hier aus Rotrist, und damit zurück ins Studio nach Bern.
Ja, und vom enttäuschten SVP-Präsidenten wechseln wir zu einem, der heute Grund zur Freude hat, zu Heinz Karrer, dem Präsidenten des Wirtschaftsdachverbands Economie Suisse. Der Kampf gegen die Begrenzungsinitiative war sozusagen seine letzte politische Schlacht, bevor er das Präsidium abgibt. Er ist jetzt im Hotel Schweizerhof in Bern bei Jan Baumann.
Ja, Heinz Karrer, sind Sie erleichtert?
Ja, ich bin auf jeden Fall erleichtert. Ich bin insbesondere deshalb erleichtert, weil es so aussieht, dass ein über 60-prozentiges Nein zustande kommt. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig.
Sie sind ja extra noch im Amt geblieben bis Ende dieses Monats, um gegen die Begrenzungsinitiative zu kämpfen. Sehen Sie das ein Stück weit auch als Ihren persönlichen Erfolg, diese 63% Ablehnung?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist bei Abstimmungen immer so. Es kommt sehr, sehr stark darauf an, welche Allianzen das man hat, wie man Abstimmungskämpfe führt. Und das braucht ein Team, es braucht Partnerallianzen, wie ich gesagt habe. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Insofern ein Kompliment an all diejenigen, die da mitgewirkt haben beim Abstimmungskampf.
Ja, Sie sagen es, ohne die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, also den Arbeitgebern, auch den Gewerkschaften, dem Gewerbe, sähe das Ergebnis wohl anders aus. War Ihr Einfluss als die Stimme der Wirtschaft und die Stimme der Großunternehmen vielleicht gar nicht so groß?
Diese Beurteilung überlasse ich natürlich anderen. Ich glaube, es ist erwiesenermaßen so, dass wir ein sehr, sehr starkes Kampagnenteam haben, über ganz, ganz langjährige Erfahrung verfügen. Aber nochmals, es hängt sehr stark immer von den Allianzpartnern auch ab, dass das Zusammenspiel gut funktioniert. Und das hat es einmal mehr.
Als nächstes geht es im Verhältnis zur EU um das Rahmenabkommen. Doch da stehen die Zeichen auf Sturm. Die Mehrheit der Sozialpartner, allen voran die Gewerkschaften, die wollen Nachbesserungen. Das sieht schwierig aus jetzt für dieses Rahmenabkommen. Wie soll die Schweiz aus dieser europapolitisch doch sehr verfahrenen Situation wieder herausfinden?
Es hat ja in den letzten Monaten oder eineinhalb Jahren ganz intensive Diskussion bereits stattgefunden über das Rahmenabkommen, weil ja ein Entwurf vorliegt diesbezüglich. Und der Bundesrat hat im letzten Jahr im Juni klar gesagt, dass er nach Diskussion Klärungen und Präzisieren will mit der Europäischen Union. Er hat aber auch gesagt, er möchte zuerst das Abstimmungsresultat der Kündigungsinitiative abwarten. Das liegt jetzt vor. Es ist ein klares Ja zum bilateralen Weg und der Bundesrat wird, und so gehe ich davon aus, jetzt diese Diskussion mit der Europäischen Union aufnehmen bezüglich dieser Fragestellung.
Es gibt ja diesen Brief der Sozialpartner an den Bundesrat. Darin steht viel Kritik am Rahmenabkommen, so wie es jetzt vorliegt. Nun ist dieser Brief publik geworden, kurz vor dieser Abstimmung. Was ist da schiefgelaufen?
Gut, ich glaube, der Zeitpunkt, würde ich so sagen, war mehr als nur unglücklich, weil alle der Meinung waren, jetzt gilt es zuerst, diese Abstimmung zu führen, das Resultat dann zur Kenntnis nehmen und dann die Diskussion zu führen über das institutionelle Abkommen. Da erachte ich den Zeitpunkt als vorsichtig formuliert extrem unglücklich.
Also nicht nur Freude bei Heinz Karrer, Präsident von Economy Suisse. Vielen Dank.
Direkt aus dem Hotel Schweizerhof in Bern, Jan Baumann im Gespräch mit Economie-Suisse-Präsident Heinz Karrer. Ordnen wir das Nein zur Begrenzungsinitiative ein. Oliver Washington aus der Bundeshausredaktion. Ihre Einschätzung, wie schmerzlich ist diese Niederlage heute für die SVP?
Das ist eine Klatsche, würde ich sagen, eine Ohrfeige auch für die SVP, das ist klar. Wer eine Initiative lanciert, macht das nicht, um dann zu verlieren, sondern weil man gewinnen und etwas verändern will. Das gilt für alle, das gilt aber speziell auch für die stärkste Partei der Schweiz, für die SVP, vor allem auch nachdem die SVP mit eigenen Initiativen die anderen Parteien in der Vergangenheit ja durchaus auch das Fürsten lehrte. Nun holt sie nur gerade etwas mehr als einen Drittel der Stimmen. Das ist schlecht. Das ist eine Ohrfeige.
Welche Erklärung haben Sie für dieses klare Resultat? Oder anders gefragt, hat die SVP etwas falsch gemacht?
Also ich glaube, es gibt ganz viele Punkte, warum sie jetzt so deutlich verloren hat. Ich möchte zwei unterstreichen. Das eine ist sicher das Umfeld. Wir haben jetzt ein ganz anderes Umfeld als 2014, als sie ja die Masseneinwanderungsinitiative gewonnen hat. Damals war die Einwanderung viel höher, damals war die Stimmung aufgeheizt. Das ist sie heute nicht, die Stimmung aufgeheizt. Wir haben heute auch die Corona-Krise, also eine Wirtschaftskrise. Das ist das Umfeld. Das andere ist, dass der SVP sozusagen entgegengeblasen hat. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, wirklich ein taktischer Fehler der SVP. Die SVP hat eine Initiative lanciert, die eigentlich zwei Themenfelder aufgriff. Die Einwanderung ist das eine, die Europafrage ist das andere, also die Zukunft des bilateralen Weges. Und wer sozusagen zwei solche Themen in eine Initiative packt, holt sich ungleich mehr Gegner, als das noch bei der Masseneinwanderungsinitiative war. Und ich glaube, das ist und war ein großer taktischer Fehler der SVP.
Man kann dieses Nein zur Begrenzungsinitiative auch als Ja zum bilateralen Weg mit der EU interpretieren. Ist es vor allem das?
Ich glaube, das ist es ja. Es ist ein Ja zum bilateralen Weg. Also ich meine, wenn 63% eine solche Initiative ablehnen, gemäß erster Hochrechnung, dann ist das wuchtig. Dann sagt die ganz große Mehrheit der Bevölkerung, dass sie auf diesem Weg weitermachen will. Ich glaube, das ist unbestritten. Es heißt aber natürlich nicht auch ein Ja gleichzeitig zum Rahmenabkommen, das jetzt sofort wieder auf dem Tisch liegen wird.
Nun stehen diese weiteren Verhandlungen über das Rahmenabkommen an. Diese wurden ja wegen der Abstimmung über die Personenfreizügigkeit sozusagen auf Eis gelegt. Wie und vor allem wie rasch wird es jetzt dort weitergehen?
Also zum einen kann die Schweiz jetzt selbstbewusst, also der Bundesrat kann selbstbewusst nach Brüssel gehen und sagen, seht her, dass das Schweizer Volk steht hinter diesem bilateralen Weg. Wenn wir diesen weiterführen wollen, dann muss Brüssel, dann muss die EU auch auf die Schweiz zugehen. Also ich glaube, die Position des Bundesrates ist gestärkt. Wenn Sie das Tempo ansprechen, da wissen wir, da wird es kompliziert. Wir wissen auch seit einigen Tagen, dass der innenpolitische Widerstand erheblich ist gegen den vorliegenden Text. Und insofern, der Bundesrat ist gestärkt, aber es wird sehr kompliziert.
Einschätzungen von Bundeshausredaktor Oliver Washington zum klaren Nein, das sich abzeichnet zur Begrenzungsinitiative. Ein Ja, sagt der Trend voraus, zu 2 Wochen Vaterschaftsurlaub. Freuen kann sich also Adrian Wüthrich, der Präsident der Gewerkschaft Travail Suisse. Er setzt sich seit Jahren für einen Vaterschaftsurlaub ein. Ja, und vergeblich dagegen engagiert hat sich Diana Gutja, Unternehmerin und Nationalrätin der SVP. Die beiden sind jetzt zu Gast im Studio bei Inlandredaktorin Christine Wanner.
Ja, Adrian Wüthrich, Sie mussten fast mit einem Ja rechnen. Haben Sie jetzt den Spatz in der Hand?
Ja, überhaupt nicht. Heute freuen wir uns über das hoffentlich deutliche Ja zu einem Vaterschaftsurlaub, für den wir lange gekämpft haben. Er ist ein wichtiger Schritt in der Familienpolitik der Schweiz und wir wissen, diese Schritte waren harzig in der Vergangenheit und jetzt geht es darum, auf diesem Schritt aufzubauen und heute freuen wir uns zuerst.
Diana Gutja, ja, Sie wussten, dass es keinen Spaziergang geben wird gegen diesen Kompromiss des Parlaments. Warum hat sich Ihr Einsatz gegen die Vorlage dennoch gelohnt?
Ja, es war wichtig, dass man die Diskussion in der Bevölkerung anstoßt, weil man genau heute schon weiß, dass es nicht einfach nur um diese 2 Wochen geht, sondern um viel, viel mehr. Es wird schon von 28, 32 Wochen, 52 Wochen gesprochen und es ist wichtig, dass man heute schon der Bevölkerung den Wein einschenkt und sagt, dass es eben nicht einfach ein Kompromiss ist, sondern dass es eigentlich einfach der Anfang ist und ein Türöffner für viel, viel mehr.
Adrian Wüthrich, man wirft Ihnen quasi Salamitaktik vor. Verstehen Sie das?
Es ist eine Entwicklung, die im Gange ist. Wir haben uns immer für 2 Wochen eingesetzt im Parlament mit Vorschlägen. Das Parlament wollte diese 2 Wochen zuerst nicht. Es brauchte den Druck unserer Initiative. Und mit einer Initiative können Sie eine breite gesellschaftliche Diskussion lostreten. Und diese Diskussion hat dazu geführt, dass wir heute sogar darüber sprechen, dass viele Leute uns gesagt haben, es bräuchte eigentlich mehr für die Familien in der Schweiz. Deshalb ist jetzt dieser Kompromiss, den wir breit unterstützt, jetzt heute vor dem Volk durchgebracht haben, hier scheint wirklich ein erster Schritt und die Diskussionen müssen weitergehen. Ich muss auch daran erinnern, wir hatten eine grosse Frauenstreikdiskussion, Demonstrationen letztes Jahr und das war ein grosses Thema. Und es muss weitergehen in der Vereinbarkeitspolitik. Das ist unser Anspruch, auch jetzt, wenn ich für Travail Suisse, den Gewerkschaftssachverband, spreche. Wir wollen die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie verbessern. Und da gehören dann eben nicht nur Elternzeitdiskussionen dazu, sondern auch unsere ganze Frage, wie finanzieren wir und organisieren wir die familienergänzende.
Ja, da scheint die Leitung abgerissen zu sein. Unsere Studiogäste sind sozusagen von der Bildfläche verschwunden. Wir versuchen noch einmal, Christine Wanner mit ihren beiden Gästen zuzuschalten. Meist passiert es, wenn die Leitung gar nicht lange ist, sondern von Studio zu Studio, nicht etwa in eine Außenstation. Wir haben im Moment keine Verbindung zu Christine Wanner und ihren beiden Gästen. Sie diskutieren über den Vaterschaftsurlaub hier eigentlich im Studio Bern. Man sollte meinen, dass es hier funktioniert. Aber Sie sehen auch hier, die Tücken der Technik überraschen uns manchmal negativ, muss man in diesem Fall sagen. Immer noch nichts. Ja, es ist kurz vor 1. Wir haben erst eine Hochrechnung, und zwar zur Begrenzungsinitiative. Die wird deutlich mit 63% abgelehnt. Spannend ist es bei den Kampfjets, der zweiten auch sehr wichtigen Vorlage von heute. Dort gibt es noch keinen Trend. Wollen wir sehen, ob wir nach eins mehr erfahren dazu. Angenommen wird hingegen laut Trend der Vaterschaftsurlaub, 2 Wochen Vaterschaftsurlaub für alle Väter, die ein Kind bekommen. Und wir haben ebenfalls einen Trend zu den höheren Kinderabzügen bei den Steuern. Auch dort zeichnet sich ein Nein ab, also eine Niederlage für Parlament und Bundesrat. Da haben offenbar die Argumente der Gegner mehr gezogen. Es ist bald eins. Wir sprechen gleich über die Kampfjets hier in Ihrer Abstimmungssendung auf Schweizer Radio SRF. Schön verfolgen Sie das Geschehen hier bei uns. Mit der Leitung zu unserer Studiorunde hat es leider nicht mehr geklappt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.